Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Hi. Wir sind wieder hier, um über die Nachrichten aus der Anime-Welt zu reden, was alles passiert ist, während die Welt untergeht. Und ja, wir haben ganz tolle Nachrichten für CineastInnen wie mich.
Okay.
Wir haben auch tolle Nachrichten für Star Wars-Fans. Also die nicht einfach alles gucken, um zu hassen, sondern tatsächlich die Medien gucken, um Spaß damit zu haben.
Ja. Existiert noch.
Ja, und wir haben ein neues Anime-Kino-Festival und Videospiel-Crossover und alles Mögliche, über das wir heute reden können. Das wird wieder eine bunte Runde an Nachrichten, die wir im Schlepptau haben. Und wir schauen nach Deutschland. Wir haben nämlich ein paar Deutschland-News diese Woche. Unter anderem Aloha Comics ist ein Comic- und Manga- und Manhwa-Vertrieb, die in Deutschland bisher englischsprachige Ausgaben von einigen Manga und Manhwa rausgebracht haben, und Manhwa wie Link Click und Heaven's Official Blessing. Und jetzt haben sie eine Crowdfunding-Kampagne gestartet via Kickstarter, mit der sie 18.000 Euro finanzieren wollen für auch deutsche Übersetzungen einiger dieser Werke. Darunter sind Nanhao und Shang Feng, wo ich auch wirklich sehr Gutes zugehört habe. Also soll ein sehr witziger chinesischer Manhwa sein. A Day of Nirvana in Fire und Something Important.
Okay, also darf ich das so verstehen, dass sie die englischen Fassungen einfach nach Deutschland rein importiert hatten, ne?
Ja.
Okay, und jetzt dann wollen sie im Endeffekt einzelne extra Bände für Deutschland machen. Ich schätze mal, die kriegen dann noch ihren eigenen Umschlag und so, ne?
Ja, ja, also jetzt wollen sie extra auch deutsche Übersetzungen halt dafür machen.
Alles klar, alles klar, alles klar.
Ja, und dafür halt eine Crowdfunding-Kampagne, die 18.000 Euro erreichen soll. Bei Kickstarter Crowdfunding-Kampagnen ist es ja so, dass wenn das Ziel, dass nur das Geld auch ausgeschüttet wird an diejenigen, die Kampagne gestartet haben, wenn es sein Ziel erreicht. Ansonsten war es das.
Ja,
und aktuell zu dem Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, am Dienstagabend in der jeweiligen Woche, also am 22.04. sind wir bei 2020 erreichten Euro von diesen 18.000, also noch nicht allzu viel. Die Kampagne ist aber auch erst vor kurzem gestartet, hat also noch bis zum 31. Mai Zeit. Ich wünsche denen natürlich Erfolg damit, gerade weil, wie gesagt, zu Nanhao und Shang Feng habe ich sehr Gutes gehört. Das soll halt so eine Comedy-Serie sein, wo es halt um zwei Kumpels geht, die halt so richtig mega krasse Bros sind. Und es gibt zum Beispiel ein Mädchen in deren Klasse, die so eine Fujoshi ist und sich vorstellt, wie die beiden zusammen Sex haben und sowas. Und dann auch Fanfics dazu schreibt und zeichnet und denen das dann auch zeigt.
Auf den ersten Blick habe ich gedacht, das ist ein relativ großes Spendenziel, aber da geht es garantiert nicht um die Übersetzungen. Die kriegst du günstiger. Das sind wahrscheinlich Lizenzgebühren. Du brauchst bestimmt eine extra Lizenz, wenn du es in Deutsch übersetzen möchtest und in Deutsch rausbringen möchtest. Anstelle von, dass du einfach nur andere fertige Sachen schon importierst.
Ja, Lizenzen und natürlich der Buchdruck und so. Und das sind ja auch alles Farbwerke. Also das ist ja dann nochmal teurer als schwarz-weiß gedruckt.
Yes, so ist es. Ja, dann hoffen wir, dass es funktioniert.
Ja, ich drück auf jeden Fall die Daumen. Wer halt unterstützen möchte, findet sicherlich irgendwie einen Link oder so in der Beschreibung oder wir können den da noch einsetzen.
Jo.
So, dann haben wir noch Crunchyroll hat eine chinesische Anime zu ihrem Katalog hinzugefügt. Am 23., also zum Zeitpunkt, wo wir das hören können, vor zwei Tagen schon ist Left Hand Layup auf Crunchyroll rausgekommen. Ein chinesischer Basketball-Anime, der schon 2 Staffeln hat, die auch beide direkt zur Verfügung stehen sollen. Es sieht im Trailer schon ganz solide aus. Ich bin halt jetzt nicht der große Sport-Anime-Mensch, auch wenn mir vieles, immer, wenn ich mal was davon schaue, es mir tatsächlich ganz gut gefällt. Aber ja, hier, also sind auch auf jeden Fall gut gemachte Sequenzen drin. Mehr kann ich jetzt auch nicht unbedingt dazu sagen.
Ist nicht, so viel ich weiß, der beliebteste Sport in China. Ich glaube, Tennis und Badminton sind größer, aber ich glaube, Basketball und Fußball sind ziemlich weit oben. Also, ja.
Ja, ich finde es ganz interessant, wie sie diesen Trailer halt wirklich auch so im Prinzip so amerikanisch aufziehen, also dass dann auch wirklich so Musik drin läuft, die so klingt, als würde sie in einem amerikanischen Film in den 80ern gelaufen sein.
Synchronizer.
Ja, es fängt einen gewissen Vibe auf jeden Fall ein. Und dann haben wir noch ein neues Anime-Kino-Festival. Und zwar Eigakai. Und das ist von, Bekannten, von Freunden von uns tatsächlich gegründet. Die wir auch schon bei Anime Slam zu Gast hatten, vom lieben Bimbula und Shin.
Jo.
Und die arbeiten jetzt seit einer ganzen Weile daran, ein Anime-Kino-Festival an den Start zu bringen. Und jetzt ist es soweit, jetzt haben sie es angekündigt an dem Dienstag, wo wir das hier aufnehmen. Und wir haben Kinostart für euch, also wann das Ganze und wo laufen wird. Am 31. Mai ist die erste Vorstellung im Cineplex Leipzig. Am 14. Juni ist es dann im Zentral- und Union-Filmtheater in Ludwigsburg. Am Sonntag, den 15. Juni im Cineplex Neufahren. Am 21. Juni Cineplex Mannheim. 22. Juni Cineplex Capital Kassel. Und am 19. Juli in Babylon, Berlin. Da wird es dann halt alle möglichen Anime-Filme zu sehen geben. Auch Programm außerhalb davon mit Snacks und Merchandise und kleine Festivalspielchen. Es soll sowohl Deutschland-Premieren dort geben, wie auch das Klassiker gezeigt werden. Das Ganze halt in Zusammenarbeit mit Cineplex und den jeweiligen eben genannten Kinos und auch Manga-Kult. Unser lieber Dimbula arbeitet ja dort als Redakteur. Und finde ich cool. Werde ich sicherlich irgendwo bei einem dieser Termine auch dabei sein.
Ja.
Und ja.
Also 2 davon sind bei mir in der Nähe. Bei dir ist nur 1 davon in der Nähe, oder?
Also theoretisch hätte ich es zu 3 davon nicht allzu weit.
Oh, okay.
Und vielleicht sogar zu 4. Ich müsste so oder so mit Zug fahren.
Ja, du nimmst mehr auf dich, weil mir reicht eine Stunde fahren, um einen Kinobesuch zu machen.
Es ist auf jeden Fall nur 2 Vorstellungen davon, die auch während meiner Zeit sind, wo ich demnächst Urlaub habe.
Okay.
Da werde ich dann also wahrscheinlich da sein. Ich freue mich aber trotzdem, das finde ich mega cool. Ich habe sie auch schon gefragt, ob die Interesse hätten, noch einen extra Podcast dazu zu machen, hier bei Anime Buster oder Rolling Sushi, wie wir das ja in der Vergangenheit mit den Leuten von der Nippon Connection auch gemacht haben. Wo wir noch ein bisschen über das Festival und Programm reden können. Jetzt haben wir halt noch kein angekündigtes Programm, aber das soll über die Tage dann noch veröffentlicht werden. Freue ich mich einfach.
Jawohl.
Für unsere Kollegen dort, dass wir auch sowas auf die Beine gestellt haben.
Tja, dann mehr, wenn wir mehr wissen.
Ja. Dann kommen wir zu ein paar neuen Anime-Ankündigungen. Und wir fangen an mit einer 6. Staffel bereits für Kingdom.
Jo.
Nachdem es irgendwie mit dieser 3. Staffel angefangen hatte, irgendwie so 2020 oder so, ist es nicht mehr wegzudenken. Kommt irgendwie regelmäßig die ganze Zeit wieder was Neues dazu raus. Ich meine, es ist einer der größten, erfolgreichsten Manga in Japan.
Mhm.
Jetzt ist eine 6. Staffel eben angekündigt worden. Die soll im Oktober dann laufen. Und Dann geht's weiter mit Krieg in China.
Jo, ich kann mich noch erinnern, dass die erste Anime-Serie so ein bisschen holprig war, meiner Meinung nach. Besonders, weil es ein paar 3D-Sachen drin hatte, die einfach, die damals nicht gut aussehen, die heute auch nicht gut aussehen. Aber ja, das Ding hat sich halt im Laufe der Zeit immer mehr etabliert und immer weiter verkauft. Es ist einer der bestverkauftsten Manga, die, ja, in der Geschichte der Manga. Und ja. Jetzt, ja, klar. Solange das Ding läuft, wird das weiter Anime gehen. Das ist, kann gar nicht mehr langsam werden. Also da muss eine Katastrophe passieren. Das ist ein
Selbstläufer, ja.
Ja.
Dann, wer halt mehr Kingdom sehen will, gibt es ab Oktober die nächste Staffel.
Hm.
Dann, wieder was ganz Tolles über Annecy angekündigt worden. Dabei war Annecy immer noch nicht, das ist jetzt Anfang Juni. Aber so nach und nach gehen Seiten da online zu Sachen, die sie im Programm haben und die hinter geschlossenen Türen gezeigt werden und so weiter. Und eines davon ist eine Filmumsetzung zu Sunny. Ein Manga von Taiyo Matsumoto, der Mangaka auch von Tekken King Creed und Ping Pong. Oder Katzen des Louvre hatten wir ja auch schon mal in der Monatsvorschau. Oder Tokio dieser Tage hatte ich auch schon mal in der Monatsvorschau. Der macht ganz tolle, anspruchsvolle, künstlerische Manga.
Mhm.
Und Regie geführt wird dieser Film auch von Michel Arias, den ich fälschlicherweise immer Henri genannt habe, weil ich immer dachte, er wäre Franzose, was ich glaube, einfach damit zusammenhängt, dass da viele Franzosen in der Anime-Bereich arbeiten, aber er ist gar kein Franzose, er ist Amerikaner. Das tut mir leid.
Ja, das ist immer so schwer, ne? Das Festival heißt ja eigentlich auch Annecy, ne? Und egal, irgendwie kriegen wir das schon hin, ne?
Arias hat auch in der Vergangenheit schon halt den Anime-Film zu Tekken King Creed beispielsweise für Grazelsitz Regie geführt. Und jetzt soll er halt bei Dwarf Sunny machen. Und Dwarf ist ja das Star-Motion-Studio, was Pokémon Concierge gemacht hat und Rilakkuma und Kaido und das erste Opening zu Beastars. Und das wird umso geiler, je mehr ich davon höre. Das einzige Problem, sie arbeiten anscheinend noch bis 2029 an dem Film.
Okay. Ziemlich früh angekündigt, ne?
Ja, es wird auch eine ganze Weile dauern, bis wir den zu Gesicht bekommen. Dwarf hat schon erste Bilder veröffentlicht, die auch wirklich toll aussehen. Und ich habe unglaublich Bock darauf. Es ist ja so eine halb autobiografische Geschichte von dem Mangaka, wie er halt in einem Waisenheim oder in einem Kinderheim aufgezogen worden ist. Ja, ist dann halt mit Michel Arias in der Regie von Dwarf Studio, die Bilder, die sie dazu veröffentlicht haben, die halt die Hintergründe und die Stop-Motion-Figuren schon kombinieren, sind fantastisch. Ach, geil.
Wow. Ja, massenweise. Also das, ich habe das nicht irgendwie im Kopf, dass Ankündigungen wirklich das so durchgeplant haben, dass sie sagen, ja, in 4 Jahren sind wir fertig. Wow, das ist
Ja, finde ich auch krass, dass sie das so früh dann schon bekannt geben.
Mhm.
Ich meine, es ist ein Stop-Motion-Kinofilm, das heißt, es wird eine ganze Weile dauern, den auch zu machen.
Ja.
Es ist unglaublich aufwendige Arbeitsform. Muss mich halt leider noch ein paar Jahre gedulden. Aber ich bin ja gekonnt mittlerweile im Warten.
Ja, aber trotzdem, ne? Muss man warten, bis die 2020er im Endeffekt schon vorbei sind. Wir sind noch mittendrin.
Hammer. Wir haben nachher noch eine andere fantastische Ankündigung. Aber erstmal kommen wir noch zu Fatal Fury.
Ja.
Das ist jetzt die Woche gelauncht. Das neue Fatal Fury City of the Wolves. Und dazu veröffentlicht hat SNK auf ihrem offiziellen YouTube-Kanal ein Musikvideo, animiert von Masami Obari. der auch schon Regie geführt hat bei der alten 90er-Anime-Adaption von Fatal Fury. Ja, das sieht toll aus. Ich meine, es ist Masami Obari, dementsprechend sind auch die Frauenfiguren da drin sehr sexy.
So wie ich das sehe, hat er nicht die Charakterdesigns übernommen hier, sonst würde es ein bisschen wilder aussehen, aber ja.
Wahrscheinlich.
Das ist gut so, weil die Designs hier sind wirklich fein und sein Animationsstil passt halt dazu, wie damals auch schon. Das ist cool.
Ja, es ist cool zu sehen. Es ist halt alles drumherum, was einfach um Fatal Fury jetzt ziemlich wild ist. Ich meine, wir haben jetzt diesen Trailer, wo Masami Obari Cristiano Ronaldo animiert hat. Im Prinzip. Ja. Jetzt halt auch kurz in diesem Musikvideo drin. Genauso wie der DJ Salvatore Ganacci, wo der saudi-arabische Kronprinz großer Fan von dem ist. Deswegen ist er in diesem Spiel drin.
Meine Güte. Ja, ich bin eigentlich nur froh, dass ich die ganzen Charaktere aus Mark of the Wolves wieder mal sehen darf. Das ist eines meiner Lieblingsprügelspiele gewesen. Ich habe richtig Angst, in dieses neue Fatal Fury reinzuschauen, weil ich glaube nicht, dass
ich irgendwas Reviews Mark sind of the bisher Wolves toppen kann. Die Reviews sind tatsächlich bisher gut. Es sieht auch gut aus, so vom grafischen Stil. Was ich heute gesehen habe, ist, Cristiano Ronaldo ist als Charakter anscheinend völlig broken, also völlig OP. ich würde nicht mal unbedingt ausschließen, dass das nicht eine Forderung vom saudi-arabischen Kronprinzen ist.
Ja, Gott, die Güte.
Ja, es ist halt, ich wünschte, ich könnte mich mehr darauf freuen. Ich wünschte wirklich, ich hätte da eigentlich mehr Interesse dran, aber halt durch die ganze Saudi-Arabia-Sache mit SMK ist es halt,
ja.
Das stößt mir zu sauer auf.
Weißt du, es gibt ja einige Geldgeber, die überall ihre Finger drin haben, wie zum Beispiel Tencent. Aber die juckt dann nicht, was die Leute machen, solange sie es verkauft. Ne? Die investieren halt nur, damit sie aus der Investition was haben. Ne? Die ist es hier anders. Die ist irgendwie, oh, jetzt habe ich ein Spielzeug. Jetzt muss
ich. Hier hat er definitiv seine Finger drin. Das sieht man halt an Ronaldo und Salvatore Ganacci. Die wären nicht drin, wenn der saudi-arabische Kronprinz das nicht verlangt hätte.
Naja,
aber das Musikvideo ist trotzdem fein. Das kann man sich angucken auf dem YouTube-Kanal von SNK. Ja. Der Remix, der gerade da drin spielt, ist auch von Salvatore Ganacci gemacht. Ja. Und dann haben wir noch eine Light Novel-Reihe, die ein Anime bekommen soll, ein TV-Anime, und zwar mit dem wunderbar prägnant kurzen Titel Easygoing Territory Defense by the Optimistic Lord Production Magic Turns a Nameless Village into a Strongest Fortified City.
Weißt du, die ersten drei Worte hätten vollkommen gereicht. Das ist nicht der Standard, deine Geschichte Easygoing Territory Defense zu nennen. Aber trotzdem haben alle Leute kapiert, ungefähr, was es da, worum es darum geht. Aber nein, da musst du natürlich hier einen Rattenschwanz dran denken.
Ja, also es ist wieder eine dieser Isekai, die mit ein bisschen so Strategieelementen quasi im Prinzip verbunden sind. Wir haben halt einen Protagonisten, der so ein Child Prodigy in seiner Welt ist, weil er sich eben an sein vergangenes Leben als Japaner erinnern kann in dieser Fantasy-Welt. Und der bekommt einen Magic-Skill, der heißt irgendwie Production Magic. Und seine Familie stößt ihn dann aus, weil sie sagt, ey, das ist nicht gut für die Offensive und wir sind alles Kämpfer. Also verbannen wir dich jetzt irgendwie in so ein kleines Hinterdörfchen, und er baut dieses Hinterdörfchen mit seiner Production Magic aber anscheinend um in und leitet die nächste industrielle Revolution ein oder sowas.
Ja, also das übliche Mischung aus den klassischen, sage ich jetzt schon mal, aus den totgerittenen Tropes und Stereotypen. Ne?
Ja, ja. Ich meine, ich habe diese Form von Isekai definitiv lieber als halt einfach dieses klassische, ich bin der geile Protagonist und sammle mir ein Harem. Ich meine, das schließt sich nicht gegenseitig aus.
Eigentlich nie.
Aber hier ist es zumindest so, dass also die Prämisse allein erfordert eigentlich, sich mehr Gedanken um seine Welt und sein Storybuild oder sein Worldbuilding und sowas zu machen.
Ja, ja. Ich meine, diese Königreich-Baustelle, ne, wo sie irgendwie ein ganzes Land auf Vordermann bringen, die sind trotz dem Standardschema immer recht lustig für mich. Aber ich weiß nicht, auch da habe ich jetzt mittlerweile so ein bisschen die Schnauze voll.
Ja, auch davon gibt's mittlerweile einige. Naja, wir haben noch ein paar Updates für euch. Wir gehen zum nächsten Isekai mit kurzem Titel über. Und zwar Backstabbed in a Backwater Dungeon. My trusted companions tried to kill me, but thanks to the gift of an unlimited gacha, I got level 9999 friends and am out for revenge on my former party members.
Danke sehr. Ja, jetzt brauchen wir auch nicht weiter drüber reden.
Das ist wirklich eine, das ist, es gab mal so ein Spiel noch zu PS2-Zeiten, glaube ich, was sich über diese langen Titel bereits damals schon lustig gemacht hat und deswegen absichtlich auch versucht hat, den längsten Videospieltitel überhaupt zu haben. Aber ich glaube, das wird mittlerweile sogar von diesen Light Novels überboten.
Ja, das ist ja eine andere Zeit. Das ist wahrscheinlich die Suche auf dieser Seite. Je mehr Schlagwörter du da drin hast, desto eher kommst du irgendwie in der Suche heraus. Also backen sie ihre Titel nur mit Schlagwörtern voll.
Ne? Ja. Also auf jeden Fall, da ist jetzt ein Trailer zu veröffentlicht worden, der uns sagt, im Oktober 2025 kommt es raus, wird bei GC Staff gemacht unter der Regie von Katsushi Sakurabi, der die auch schon bei GC Staff unter anderem Flying Witch Regie geführt hat, aber auch schon vor Ewigkeiten Tsukihime, den Anime zu Tsukihime.
Gute Güte.
Ja. Ja, da, ja. Das halt im Oktober kommt das dann. Wenn man sich den Trailer halt anschaut, sieht das halt aus wie einer von weiteren dieser Fantasy. Wobei, ja, das ja. Ist, glaube ich, nicht mal Isekai, sondern Isekai adjacent im Prinzip.
Anime. Diesmal ist die Mechanik, die sie im Spiel sozusagen rausgeklaut haben, sind Karten. Das ist ein Kartenspiel. Yes. Seine ganzen Kompagnons sind alles Karten, die er spielen kann. Also, ja, sein Pokémon-Harem.
Yippie.
Das ist ein Unsinn, ey.
dann, wir kommen zum nächsten Kinorekord. Wir hatten jetzt schon lange keinen mehr. und zwar der neue Detective Conan-Film ist in japanischen Kinos gestartet, One-Eyed Flashback, und hat am ersten Tag direkt 1 Milliarde Yen eingespielt, 1,05 Milliarden Yen, und ist damit der bestlaufende Film im Franchise. Der vorherige Film, der 27., der bisher eigentlich der Rekordträger war, hatte 960 Millionen Yen an seinem ersten Tag eingespielt. Und auch den Wochenendrekord hat der neue Film gemacht für Detective Conan mit 3,438 Milliarden Yen über die ersten 3 Tage. Der vorherige Film, der 27., hat 3,3 irgendwas Yen, Milliarden Yen gemacht. Also hier haben wir noch mal 100 Millionen mehr.
Jo. Oh, meine Güte. Also, es ist halt die dicke, fette Kombination aus älteren Fans und jüngeren Fans. Das Ding hat sich halt gehalten, so dass es eine Menge ältere Fans gibt, die damit aufgewachsen sind, über, ja, jetzt mittlerweile 3 Jahrzehnte, ne, fast. Und dann halt die ganzen Neuen, ne, die halt auch ihre Familie mit reinschleppen. Ne? Wenn die Kids ins Kino möchten, dann geht die Familie mit. Und wow, das summiert sich.
Ja. Ja, ich meine, das werden ja nur mehr Fans im Prinzip mit der Zeit.
Ja.
Deswegen wird das auch immer mehr Geld mit der Zeit. Also nächstes Jahr haben wir dann für den 29. Film auch schon wieder einen Rekord. Ich prophezeie es jetzt. Wenn nämlich irgendein riesengroßes Weltdesaster passiert, was tatsächlich alle Menschen endgültig in die Armut stürzt, was man mit Donald Trump als Präsident jetzt nicht ausschließen kann. Aber ansonsten wird auch der 29. Film wahrscheinlich wieder noch mehr Geld machen.
Okay.
Dann, Star Wars Fans, rejoice, wir haben einiges für euch, einige tolle Nachrichten, und zwar war die Star Wars Celebration Japan 2025, und da ist einiges rund um Star Wars Visions angekündigt worden, und zwar die ganzen Episoden, so ein paar Details haben wir dazu jeweils bekommen. Interessanterweise sind da einige Sequels zu Episoden aus dem ersten Volume dabei. Also zu Ronin wird es eine, zu The Duel wird es eine Fortsetzung geben. Zu The Village Bride wird es eine Fortsetzung geben.
Oh, da freue ich mich besonders drauf. Das war eine meiner Lieblingsepisoden.
Und zu The Ninth Jedi, Child of Hope, wird es ebenfalls eine Fortsetzung geben, aber nicht in Volume 3, sondern das wird nochmal separat eine eigene Kurzserie, die 2026 rauskommen soll. Und zwar Star Wars Visions Presents The Ninth Jedi. Unter diesem Visions Presents Label will man halt in Zukunft Kurz-Anime-Serien noch im Star Wars-Universum rausbringen. Und die erste dazu ist passenderweise von Kenji Kamiyama, der sowieso zusammen mit Shinji Aramaki halt an einigen internationalen Produktionen arbeitet.
Ja, ja, der hat ja auch die Original...
Den Herr-der-Ringe-Film.
Nee, der hat auch in der Dings, wie heißt es nochmal, in der ersten Star Wars Visions-Anthologie das gemacht.
Im ersten, ne? Volume war er Regisseur für The Ninth Jedi, ja.
Der macht das halt jetzt weiter. Sehr gut, sehr genau. Gut. Okay, also mir ist es recht, weil die Visions-Sachen gehören zu den besseren, was an Krieg der Sterne-Kram rausgekommen ist unter den ganzen Serien. Das sind ja eine ganze Menge, ne?
Heute sind die ersten drei Folgen von Andor rausgekommen.
Von neuen Andor.
Von Andor Staffel 2. Kritiken auch wieder sehr positiv. Ich habe ganz, ganz tolle Lust, mir das anzugucken, wenn es dann fertig ist.
Jo, jo.
Weil ich bin ein Riesenfan von Andor. Ich bin kein Star Wars-Fan, aber Andor ist Banger. Andor
ist gut.
Ja, ja. Ja. Und Star Wars Visions. Ich freue mich auch auf Volume 3, weil wir einige auch neue Studios dabei haben, die halt vorher noch nicht dabei gewesen sind. Wie halt Polygon Pictures zum Beispiel. Und auch Production Studio Q, Wit Studio hatte, glaube ich, auch noch nichts in Volume 1 gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich finde es auch ganz cool, dass sie da jetzt halt ein bisschen was auch auslagern von und im Prinzip auch noch tatsächlich volle Serien machen und das nicht nur dann bei diesen Kurzfilmen belassen.
Jo.
Dafür, das freue ich mich auf jeden Fall auch drauf. Es gab bei diesem Event auch schon eine Preview zu Shinya Ohidas Episode von Star Wars Visions, und zwar Black, die ja unter Studio 4 Grad Celsius, nicht unter 4 Grad Celsius diesmal, sondern unter David Production tatsächlich macht. Und meine Fresse!
Ja.
Geil.
Der Mann, ne, der verschwindet mal für ein paar Jahre und dann kommt er zurück mit dem riesengroßen Hammer.
Ja. Oh, ey, Shinya Ohida ist ein wirklich legendärer Animator einfach mittlerweile. Also alles, was er anfasst, ist Gold. Und ich habe erst im letzten Anime Slam Podcast ganz, ganz toll gelobt über seine Episode, die er in Azor's Wrath Regie geführt hat. Und jetzt die Star Wars Episode ist auch fantastisch. Also was sie da gezeigt haben bei diesem First Look auf diesem Star Wars Event ist halt wirklich ein 50 Sekunden langer One-Shot mit noch einer kleinen Szene dann am Ende, also mit einem Cut noch am Ende. Aber wirklich ein One-Shot, der halt von einem Auge, von einem Piloten über mehrere Raumschiffe hinweg geht, wo sie dann über so einen Sternzerstörer hinwegfliegen und sich da beballern, das Ganze mit Jazzmusik. Also, es ist der Hammer. Ich mega Bock drauf. Am 29. Oktober wissen wir jetzt auch, soll das dann kommen, Volume 3.
Jo, super.
Ja, das wird geil. Dann auch noch ein Teaser, der jetzt die Woche veröffentlicht worden ist, der mich ebenfalls völlig hin und weg katapultiert, ist der zu 100 Meters oder Yakuemo von Manga-Vorlage von dem Mangaka von Orb oder Ketzer, wie wir es bei uns nennen. Und da macht ja Kenji Iwasawa einen Film zu, also der Regisseur von Ongaku. Und da ist jetzt der erste Trailer auch rausgekommen, auch im Laufe der Annecy. Und ah, das sieht auch geil aus!
Ja, meine Güte, diese aufwendigen Charakterdesigns, die du nur so aus Manga für so erwachsenes Publikum da hast, die Szenenmangas. Dass sie das so aufwendig in Hand umgesetzt haben, das ist super, wahnsinnig.
Das sind halt auch, also da sind so unglaublich aufwendige Shots drin.
Ja.
Da ist so ein Shot gegen Ende des Trailers, der, ich denke mal, auch rotoskopiert ist, weil der sieht so rotoscoped aus und der hat ja auch schon bei Angaku Rotoscoping genutzt.
Ja.
Wo halt so mehrere Läufer aufs Feld kommen bei Regen. Und es sieht halt wirklich aus wie halt mit einer Shaky Cam gefilmt. Nur halt animiert.
Also. Ja. Also der Trailer beweist eindeutig, dass sie beides können. Mit und ohne Kameravorlage. Und beides können sie sehr gut.
Das ja.
Ist Hammer.
Alter, es sind auch so tolle Smears drin. Also wirklich Sequenzen, wo die Figuren auch zerfließen quasi. Das ist. Der Hammer, es ist wirklich der Hammer.
Jo, Hammer.
Ja, ja. 19. September kommt der Film dann raus in den japanischen Kinos. G-Kids hat auch schon für die USA einen Starttermin im Oktober bekannt gegeben. Ich hoffe mal, dass sich dann auch andere Publisher weltweit melden und den halt so schnell wie möglich, dass wir den auch so schnell wie möglich bei uns sehen.
Mhm.
Denn das ist ein Fest für die Augen, was ich auf jeden Fall sehen möchte.
Wunderbar.
Ja. Dann haben wir noch einen neuen Trailer für Rising of Shield Hero Staffel 4. Ist jetzt ein erster Trailer für rausgekommen, auch mit ein paar Details so. Wird halt wieder bei Kinema Citrus jetzt gemacht, diese vierte Staffel, wie dann auch wieder die dritte Staffel und damals auch die erste. Der Regisseur von der dritten Staffel ist auch wieder mit dabei und führt Regie. Wenn man sich den Trailer anschaut, sieht das halt auch wieder so okay aus, also gut auf jeden Fall. Sie zeigen halt auch so ein bisschen Storyboards und so, das finde ich ganz schön und gehen dann halt davon über auf das tatsächliche fertige Anime-Footage. Was halt, ja, ne, wie gesagt, das sieht gut aus. Also es sieht halt bei weitem besser aus, als was man von dem Franchise in Staffel 2 gesehen hat.
Jo.
Wo es halt komplett mit dem Bach runtergegangen ist mit dem Ding. Da scheinen sie die Kurve gefunden zu haben danach. Wer also davon immer noch Fan ist, wird jetzt sicherlich in der vierten Staffel auch wieder halbwegs bedient werden.
Ja, du, ich weiß, Annette, das ist einer von den langlebigen Fantasy-Mülldingern, wo ich hab's so oft versucht reinzukommen. Das ist nicht für mich.
Ja, es ist einer dieser Sorte, die eine fragwürdige Meinung zur Sklaverei haben, weswegen ich da auch nicht so Fan bin. Dann gibt's Neues zu Azur Lane, Slow Ahead, Staffel 2, da ist ein Trailer zu rausgekommen. Das ist eine Anime-Adaption zu einem Vorkommamanga zu Azur Lane, wo ja halt sich so lustig gemacht wird im Prinzip über das Spiel, so mit Augenzwinkern. Und da soll es halt eine zweite Staffel zu geben, die... Sieht auch fein aus, dass man jetzt in diesem Teaser dazu Gesicht bekommt. Also ich habe mit Azur Lane keine Berührungspunkte, muss ich direkt sagen. Ich habe auch den tatsächlichen Anime nicht gesehen, also der auf dem Spiel einfach basiert.
Ja, du, das sind aber wieder Avatare von irgendwelchen Schiffen, oder?
Ich glaube, die sind Schiffe in Azur Lane, ja.
Ja, da merkt man bei dieser kleinen Comedy-Variante eigentlich gar nichts mehr von, weil die machen.
Nee, Schiffe kommen da nicht drin vor.
Ja, nee,
entweder sind es Moe-Figuren oder Figuren mit großen Brüsten.
Ja, all die Figuren sind im Endeffekt die Verkörperungen, die Anime-Verkörperungen von irgendwelchen Kampfschiffen, mit
Ja.
denen du dann in dem Spiel spielen kannst und Sachen über den Haufen schießen kannst. Aber der haben sie irgendwie alles hier entfernt und es sind einfach nur noch Mädels, die Unsinn machen.
Jo. Einfach nur Mädels, die Unsinn machen.
Jo.
Die neue Staffel wird jetzt bei dem Studio Candybox gemacht. Die haben vorher bei der ersten Staffel schon ausgeholfen und auch bei Blue Archive zusammen mit Joestar gearbeitet und machen die zweite Staffel jetzt anscheinend alleine. Neuer Regisseur ist auch am Start mit Shunji Maki, ist auch ein Regiedebüt, hat vorher halt an zahlreichen Episoden von einigen Franchises dann gearbeitet, wie Zoids und Strike Witches und Love Live und Beyblade. Und ja, das glaube ich, gar kein Datum mit dabei, wenn ich das hier richtig sehe. Ich sehe hier nirgendwo ein Datum, wann diese neue Comedy-Serie jetzt rauskommen soll. Aber wenn sie jetzt schon einen Teaser mit so viel Zeug haben, wird es wahrscheinlich auch nicht lang hin sein. Also ich denke mal, wenn es nächste Saison wäre, hätte man das jetzt hier gesagt. Also wahrscheinlich übernächste. Naja. Ist halt was für die Fans. Sind wir halt nicht. Können wir nichts groß weiter zu sagen.
So ist es, so ist es.
Dann, wovon ich aber ein Fan bin, wie ich das vorhin schon verkündet habe, ist Stop Motion. Und da gibt es einen neuen Trailer zu Junk World, dem Prequel zu Junkhead. Das würde euch beides wahrscheinlich nichts sagen, außer erinnert euch daran, dass wir vor einem Jahr oder zwei über die Ankündigung von Junk World gesprochen haben, wo ein kurzer Ausblick auf den neuen Film dabei gewesen ist. Aber jetzt haben wir den richtigen Trailer. Und es ist halt einfach, es ist wundervoll abgefuckt.
Ja, das ist wilder Scheiß, meine Güte.
Ja, also es ist ein Film, wo es halt irgendwie um einen Roboter oder so geht, oder der gleiche Roboter, der auch der Protagonist in Junkhead ist. Und das Ganze spielt hier wirklich 1000 Jahre vor diesem Film. Und hier landet der Roboter in einer Welt, wo Menschen und AI-Lebensformen in einer Untergrundstadt leben, beziehungsweise zusammenleben und dann noch eine Untergrundstadt entdecken, irgendwie, die halt lange verloren gewesen ist. Und da sieht man halt, ja, da sieht man, was sieht man in diesem Trailer, was soll ich da sagen? Also man sieht so sehr großen Fokus auf Militarismus auf jeden Fall. Und es gibt so
Ja.
eine Dame, die hat eine Truppe, wo alle so BDSM-Kleidung anhaben.
Ja, es ist gleichzeitig ein bisschen Horrorszenario und man kann es nicht ernst nehmen. Es ist wie Mad Max und Warhammer 40k trifft auf absurden Unsinn.
Ja, also es wirkt wie eine völlig überspitzte Satire auf Militarismus.
Ja.
Was ich auch definitiv interessant finde. Der Trailer endet auch mit so einer großartigen Szene, wo so ein General vor so einem Typen steht, der irgendwie seine Finger schnipst und dann sagt er, mach's auch noch mit der anderen Hand. Und macht er das mit beiden Händen und so, oh ja, das ist gut. So,
Von mir aus.
what? Soll am 13. Juni bereits in den japanischen Kinos rauskommen. Ich schätze mal, der wird nur so als Mini-Theater-Vorstellung kommen, also nur in ausgewählten paar Kinos für ein, zwei
Ja.
Wochen laufen. Aber auch da wünsche ich mir, dass das etwas ist, was wir irgendwie auch im Westen zu sehen bekommen, weil ich möchte einfach wissen, was in diesem Film passiert.
Dito.
Ich möchte den Kontext für die Szenen haben. Es ist sehr interessant. Und dann hat Netflix noch einen Trailer veröffentlicht für Bat, ihre englischsprachige Adaption zu Kakegurui. Ja, also eine Veramerikanisierung vom Kakegurui-Manga jetzt als Live-Action-Serie auf Netflix unter dem Namen Bat. Soll am 15. Mai rauskommen und sehe ehrlich gesagt ziemlich trashig aus.
Ja,
ich weiß aber nicht, ob das aber das ist, was sie tatsächlich wollen oder ob es es oder
das
nicht.
Das sieht beabsichtigt aus. Die Frage ist nur, ob es dann tollpatschig wirkt oder ob es überzeugt. Ne? Weil ja. Kakegurui ist ja auch trashig, ne?
Ja, auf jeden Fall. Was ich hier auf jeden Fall, also ein Unterschied, den man hier auf jeden Fall sieht, ist, dass deutlich weniger Sexualisierung drin ist. In diesem Teaser. Also ist schon so ein bisschen was drin. So ein paar Szenen, die so in die Richtung gehen. Aber nicht unbedingt viel. Aber bei Kakegurui sind die Mädels ja dauerhaft am Orgasmus haben wegen Glücksspiel.
Ja.
Ich finde es interessant, dass es halt mal eine Umsetzung ist zu einem Manga, wo man es, glaube ich, nicht unbedingt erwartet, dass da amerikanische Produzenten eine Serie zu machen. Ich weiß aber auch nicht, ob das letzten Endes was wird.
Ach ja.
Ich bin jetzt nicht unbedingt angetan nach diesem Teaser, Trailer, was auch immer.
Meine Ansprüche sind eh nicht hoch, was sowas angeht. Also solange es kein Müll ist, ist mir alles recht.
Ja, wie gesagt, am 15. Mai sollen 10 Episoden werden. Ist von dem Showrunner Simon Barry, der bei Netflix auch Warrior Nun macht. Ja.
Jo.
Dann mal sehen. Dann, wir haben noch ein paar News abseits vom Rest. Unter anderem ist in Japan ein Mann verurteilt worden, weil er illegal modifizierte Switches verkauft hat. Also er hat auf dem Secondhand-Markt Nintendo Switches erworben, die modifiziert, also hat irgendwie einen Chip draufgeballert, sodass man dann Spiele einfach draufpacken kann auf die Switch, also auch auf illegale Weise halt, ne, ohne dass man irgendwie die kaufen muss oder sonst was.
Yep, yep.
Und die dann so weiterverkauft für 28.000 Yen, ungefähr 200 Euro. Ja, das ist jetzt der erste Fall dieser Art, zumindest für die Switch. Aber wir hatten solche Fälle dieser Art definitiv schon in der Vergangenheit. Es ist jemand auch mal haftiert worden, weil er modifizierte Gameboys, glaube ich, verkauft hat, wo dann mehrere Pokémon irgendwie drauf freigeschaltet sind.
Ja, ich meine, früher gab es ja auch unterschiedlichste Dinge, wie schon zu Super Nintendo-Zeiten gab es da was du da reinstecken konntest, um die Spiele auf Diskette zu kopieren.
Mhm. Ne?
Und meistens geht Nintendo oder andere von den Herstellern, geht denen hinterher. Besonders
also wenn Nintendo geht denen auf jeden Fall immer hinterher.
Ja, besonders wenn es halt größere Geschäfte sind. Ne? Wenn die da, was weiß ich, die haben, wenn die genug Geld haben und wirklich Plastik dafür spritzen zu lassen und die ganzen Scheiß und dann zu verkaufen. Weißt du, wenn die wirklich im Endeffekt das Hack-Ding verkaufen, dann gehen sie denen hinterher. Klar, weil logischerweise, das ist im Endeffekt ein Geschäft, die das daraus machen. Das hier ist weniger was. Das ist, die gehen hinter Privatpersonen her.
Ja.
Privatpersonen, die das halt neben
ihrer Arbeit gemacht hat, so als Hobby. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie wirklich viele davon verkauft hat.
Ja, es macht auch keinen Sinn, das ist einfach nur Signalwirkung. Nintendo muss sich präsentieren als der große Hüter seiner Integrität. Das ist einfach nur, die nutzen das System aus, um so ein bisschen Propaganda zu machen damit.
Ja. Auf jeden Fall, das Urteil ist 2 Jahre im Gefängnis auf 3 Jahre, wie nennt man das nochmal im Deutschen?
Bewährung?
Genau, auf 3 Jahre Bewährung. Und eine Fine von 500.000 Yen, also so ungefähr 3.500 Euro.
Ja, also er muss
3.600.
Er muss nicht ins Gefängnis. Er wird nur mit einer Geldstrafe belangt.
Ja. Also, solange er nicht nochmal irgendwie für was verurteilt wird, muss er nicht ins Gefängnis.
Ja. Trotzdem, ne? Also, sie machen sich damit nicht beliebt. Klar, sie wollen den Leuten Angst einjagen, aber damit änderst du nichts. Nichts wirst du damit aufhalten. Die Switch hat sich so stark verkauft.
Ja.
Leute, die das modifizieren, sind überall.
Vivi hat sich auch extrem gut verkauft und die war sehr einfach zu modden.
Ja.
also, ja, das, ne, das ist eigentlich, das ist fast schon rausgeschmissenes Geld von Nintendo selber, sowas überhaupt hinterherzugehen, aber wenn sie ja, meinen, das, dass sie das machen müssen.
Es geht bei denen immer nur ums Prinzip. Ich habe das aus Interviews mal so rausgelesen, dass die Chefe bei Nintendo wirklich komplett nur von ihren Vorstellungen von wegen, was richtig und was falsch ist, geleitet werden. Ne? Zum Beispiel das Wii Sport damals mit der Konsole geliefert haben. Ne? Die
oh ja, dafür musste sich Reggie groß einsetzen, hatte ich gelesen, ja.
Da war die Führungsriege von Nintendo so extrem dagegen, weil es gegen ihre Prinzipien verstößt. Wir verschenken nichts. Ne? Ja, und die sind da halt blind, was angeht.
Ja, ja. Man muss echt sagen, ach, das ist wirklich alles um Nintendo in letzter Zeit. Also seit diesem Switch 2-Stream kommt irgendwie jeden Tag was Neues raus, was mich weniger gehypt auf die Switch 2 macht. Ich finde das erstaunlich.
Das Krasse ist, wie stark das noch abgegrenzt ist, diese Konzernkultur von Nintendo mit ihren Anwälten auf Schnellwahlsystem und die kreativen Köpfe, ne? Weil die Hardware und die Software, die Nintendo produziert, ist immer wirklich eine gute Sache.
Das stimmt, ja. Jo, dann haben wir noch Piaro und Asahi sind eine Partnerschaft eingegangen, zusammen eine Capital- und Business-Partnerschaft. Das heißt, Piero wird weitere Shares in Asahi kaufen und letzten Endes werden die beiden zusammen an ihren Anime-Produktionen arbeiten. Das ist etwas, was sie auch schon in letztes Jahr im Oktober angekündigt haben, dass sie weiter zusammenarbeiten werden. Jetzt ist halt im Prinzip neu, dass Piero halt weitere Shares kaufen wird von Asahi. Und die das dann halt nutzen werden, dass sie halt gemeinsam ihre jeweiliges Inventar beziehungsweise jeweiliges MitarbeiterInnen austauschen können und so weiter und so fort.
Ja, ich schätze mal nicht, dass das irgendwie merklich Einfluss hat auf Anime oder sonstige Produktion. Vielleicht sehen wir ein bisschen mehr Asahi Product Placement in dem Anime, aber kann ich mir auch trotzdem nicht vorstellen. Sie machen das schon so lange.
Ja, beides sind Firmen, die das jetzt mittlerweile seit den 70ern machen. Asahi ist so ein Studio, die machen nicht unbedingt viel so. Aber so, wenn sie was machen, ist es meistens eigentlich okay. Also mindestens so. Und vielleicht sehen wir dann halt einen größeren Output von Asahi selbst, dass da halt mehr Anime kommen von denen. Wenn jetzt sie halt Zugriff haben auf die Ressourcen von Piero. Aber einen großen Unterschied wird so der allgemeine Anime-Schauer da jetzt nicht sehen.
Ja.
Dann, haben wir zweimal Blizzard und zweimal Videospiele. Warte, halt, das ist beides das Gleiche. Ich meine zweimal Blizzard mit Anime. Weil sowohl Diablo wie auch Overwatch bekommen Anime-Crossover. Einmal Diablo mit Berserk. Aber nicht Diablo 4, sondern Diablo Immortal.
Ich meine, ist ja nicht mehr so viel übrig von Diablo, was einem richtig, richtig, richtig viel Spaß machen könnte. Obwohl, eigentlich ist es ein No-Brainer, ne? Das Diablo-Universum und das Berserk-Universum passen gut zusammen.
Ja, es gibt einen kleinen animierten Clip, den sie dafür produziert haben, der halt auch ganz nett aussieht, wo man die Berserker-Klasse mit Ausrüstung von Guts sieht, also mit dem Schwert und der Rüstung. Nette Sache. Ich könnte mir eigentlich fast ein richtiges Hack and Slay im Berserk-Universum vorstellen. Allgemein könnte ich mir mehr Videospiele zu Berserk vorstellen. Warum macht das keiner?
Ich glaube, sie haben nur zwei große gemacht, gell? Eins für Dreamcast, eins für PlayStation 2.
Ja. Ja, es gab noch das Warriors-Spiel.
Oh, gab es da ein Warriors-Spiel?
Genau. Musou-Game. Ja. Alles genau. Aber mehr fällt mir da jetzt auch nicht ein. Könnte eigentlich mal jemand was machen. Aber ja, das, also in Diablo Immortal gibt es dann jetzt halt nächsten Monat, beziehungsweise jetzt Ende April startet das Event, wo man Items bekommen kann, die halt was mit Berserk zu tun haben. Und ähnlich sieht's aus mit Overwatch. Da haben wir eine Kollaboration mit Gundam Wing von allen Anime. Hm. Es ist ausgerechnet Gundam Wing. Und zwar am 29. startet da das Event, wird auch bis Ende Mai gehen, dass man Items und Skins und sowas halt freischalten kann in Overwatch, die halt irgendwas mit Gundam Wing zu tun haben. Angeteased wurde das Ganze mit einem Trailer, wo man Mercy sieht, also die Heilerin aus der Schweiz, mit im Look vom Gundam Wing, also vom Wing Gundam Zero.
Jo. Ich meine, das macht auch mehr Sinn, das ist ein Franchise, das eher passt zusammen, auch designtechnisch, ne? Weil hast genug Sachen, die aussehen wie irgendwelche Roboterspielzeuge in Overwatch. Aber ich frage mich, warum es ausgerechnet Wing ist, ob das nur ein Zufall ist oder ob Wing eine von den nächsten Serien ist, die dann irgendwie im Gundam-Universum demnächst wieder rausgeputzt werden und aus der Kiste rausgeholt werden, ähnlich wie Seed.
Ja, Gundam Wing, er hat dieses Jahr sein 30-jähriges. Vielleicht sehen wir da noch was Neues zu. Mal sehen. Ich find's lustig, dass gerade das Blizzard diese ganzen Anime-Kollaborationen jetzt auch irgendwie hat häufiger. Also Overwatch hatte ja auch schon mit One Punch Man und mit Cowboy Bebop Kollaboration.
Ja, glaub schon.
Anime, habe ich das Gefühl, ist auch allgemein etwas, was wir gerade häufiger sehen in solchen Videospielen als Kollaborationspartner. Was, glaube ich, nur mehr halt einfach bestätigt, dass das halt im Mainstream angekommen ist.
Jo, so ist es.
Ja. Ich meine, ist nett halt für die jeweiligen Fans, wenn man sowohl Overwatch-Fan wie Gundam Wing-Fan ist. Was in meinen Ohren eigentlich wie ein ziemlich kleines Venn-Diagramm klingt. aber ja, da haben wir es mit dem Podcast für heute.
Jawohl.
Mensch, was passiert gerade in letzter Zeit alles im Anime-Bereich? Spannende Sachen und halt weniger spannende Sachen wie diese typischen Anime-Kollaborationen mit Videospielen.
Ja.
Aber Mann, ey, wir hatten heute Trailer dabei. 100 Meter. Yeah. Ich bin dabei.
Es bleibt spannend.
Hoffentlich haben wir auch nächste Woche noch weitere spannende Trailer, über die wir euch dann berichten können. Bis dahin könnt ihr ja noch jeden Freitag, das ist Anime-Buster, was wir gerade aufnehmen. Ich meine jeden zweiten Mittwoch Anime-Slam hören. Wo wir über die Anime und Manga reden, die wir in letzter Zeit so geschaut und gelesen haben. Und auch noch gibt's hier Rolling Sushi. Da geht's um die Nachrichten aus Japan jeden Mittwoch. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Ciao.